So, ihr Lieben, ich kenne jemanden, der geht gern auf Friedhöfe. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht so jemanden auch kennt. Jemand, der gern auf Friedhöfe geht, er liebt es dort die Ruhe, die Besinnlichkeit. Vielleicht schaut er sich auch ganz gern die Grabsteine an, was da so draufsteht. Es macht ihn besinnlich und ruhig. Also Friedhöfe sind nicht der liebste Ort, wo ich mich aufhalte. Wenn ich auf Friedhöfe gehen muss als Pastor, dann meist aus traurigem Anlass, dass irgendwelche Leute beerdigt werden. Und das ist nicht das, was ich gerade liebe. Friedhof ist eigentlich ein Ort des Todes, des Vergänglichen, vielleicht auch der Rückbesinnung. Ich möchte mit euch heute einen interessanten Textabschnitt lesen. Wir gehen in das Jahr 580 vor Christus, in das Buch Hesekiel. Und dort haben wir eine ganz seltsame Szene beschrieben. Dort wird auch so eine Art Friedhof beschrieben, ein Massengrab. Der Hesekiel sieht ein riesiges Feld, übersät mit Knochen von Toten. Und diese Skelettteile, die da verstreut sind, sind ausgebleicht, vertrocknet und total durcheinander. Man weiß auch gar nicht richtig, was wohin gehört. Und das ist ein Bild der Hoffnungslosigkeit, des Todes, der Zukunftslosigkeit, das er da zunächst beschreibt. Und wir wollen heute schauen, was Gott uns dadurch sagen will. In Hesekiel 37, Vers 1 bis 14. Und ich lese nach Hoffnung für alle. Hesekiel 37, Abvers 1. Das Tal voller Totengebeine. Der Herr legte seine Hand auf mich, und sein Geist hob mich empor und brachte mich in ein weites Tal, das mit Totengebeinen übersät war. Dann führte er mich durch die ganze Ebene, und ich sah dort unzählige Knochen verstreut liegen. Sie waren völlig vertrocknet. Der Herr fragte mich: Sterblicher Mensch, können diese Gebeine je wieder lebendig werden? Ich antwortete: Herr, mein Gott, das weißt du allein. Da sagte er zu mir: Sprich zu diesen dürren Knochen und fordere sie auf, hört, was der Herr euch sagt. Ich erfülle euch mit meinem Geist und mache euch wieder lebendig. Ich lasse Sehnen und Fleisch um euch wachsen und überziehe euch mit Haut. Mein Atem hauche ich euch ein, damit ihr wieder lebendig werdet. Dann erkennt ihr, dass ich der Herr bin. Ich tat, was der Herr mir befohlen hatte. Noch während ich redete, hörte ich ein lautes Geräusch und sah, wie die Knochen zusammenrückten, jeder an seiner Stelle. Sehnen und Fleisch wuchsen um sie herum und darüber bildete sich Haut. Aber noch war kein Leben in den Körpern. Da sprach der Herr zu mir: Sterblicher Mensch, ruf den Lebensgeist und befiehl ihm, was ich dir sage. Er soll aus den vier Himmelsrichtungen kommen und diese toten Menschen anhauchen, damit sie wieder Leben haben. Ich tat, was der Herr mir befohlen hatte. Da erfüllte der Lebensgeist die toten Körper. Sie wurden lebendig und standen auf. Sie waren zahlreich wie ein unüberschaubares Heer. Der Herr sprach zu mir: Sterblicher Mensch, die Israeliten gleichen diesen verdorrten Gebeinen. Sie klagen, wir sind völlig ausgezehrt und haben keine Hoffnung mehr. Uns bleibt nur der Tod. Darum sag ihnen: Hört die Botschaft des Herrn. Ich, der Herr, öffne eure Gräber und hole euch heraus, denn ihr seid mein Volk. Wenn ich euch wieder lebendig mache, werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich erfülle euch mit meinem Geist, schenke euch noch einmal das Leben und lasse euch wieder in eurem Land wohnen. Ihr werdet sehen, dass ich mein Versprechen halte. Mein Wort gilt. Das Problem ist, man weiß nicht einmal richtig, wo etwas hingehört. Da ist vielleicht ein Schädel, ein Handknochen, ein Fußknochen. Was gehört da wie zusammen? Lauter tote Knochen. Ein Knochenpuzzle. Ein erschreckendes Bild. hoffnungslos. Und jetzt stellt Gott eine Frage. Können diese toten Knochen wieder lebendig werden? Ihr kennt ja auch diesen Begriff, dass etwas knochentrocken ist, tot. Diese Botschaft ist gerichtet an die Juden, die im babylonischen Exil sind. Sie sind in Gefangenschaft geraten durch Nebukadnezar. Jerusalem ist zerstört. Und viele wurden umgebracht. Frauen, alte Kinder, Männer, ein großer Teil verschleppt in die Gefangenschaft und es gab wenig Hoffnung, zurückzukehren. 100 Jahre zuvor war im Nordreich Samarien als Hauptstadt die Israeliten in die assyrische Gefangenschaft gebracht worden und sie waren nicht zurückgekehrt. Also aus der Traum in einem fremden Land, Israel wie ein Totenfeld. Gibt es noch Hoffnung? Können tote Knochen lebendig werden? Manchmal stellen wir uns selbst diese Frage. Wir können sie stellen, leise oder auch laut. Wir können so fragen in Bezug auf unser eigenes Leben. Gibt es da noch Hoffnung? In Bezug auf unser geistliches Leben. Ich habe es versucht, ich habe mich bemüht. Ich habe aufgegeben. Wir können so fragen in Bezug auf unsere Ehe oder Partnerschaft. Viele Ehen in Liebe geschlossen und im Glauben an eine gemeinsame Zukunft. Vertrocknet, ohne Leidenschaft, sterben in Verzweiflung, Bitterkeit, Gleichgültigkeit oder einfach nur Entfremdung oder Routine. Gemeinden, die einmal geblüht haben, aktiv waren, vielleicht entmutigt, knochentrocken. Manche können so fragen in Bezug auf ihre Kinder. Die Kinder waren einmal in der Gemeinde. Jetzt sind sie vielleicht in der Welt. Sie haben ihre Freunde draußen. Was ist geblieben? Man kann so fragen in Bezug auf bestimmte Personen. Können tote Knochen lebendig werden? Gibt es für diesen Menschen überhaupt Hoffnung? Wird er sich jemals bekehren? Ein Totenfeld, ein Friedhof. Kann man so etwas sagen? Gott sagt es hier in Hesekiel, obwohl die Israeliten noch lebten. Die lebten noch, aber sie waren gefangen. Und er vergleicht sie mit einem Totenfeld. Wie denkst du? Wie fühlst du? Was geht in dir vor sich? In Bezug auf Gemeinde vielleicht? Ehepartnerschaft? Wie sieht es aus in deinem Inneren? Mit deiner Gesundheit, deinen Lebensumständen? Sagst du, das gleicht mehr einem Friedhof als einer Lebensquelle? Gott stellt dir heute Morgen eine Frage. Und die Frage heißt, können tote Knochen wieder lebendig werden? Was denkst du? Gott stellt uns Fragen, damit wir anfangen nachzudenken. Er stellt gute Fragen, nicht weil er nicht weiß, was er tun will oder was er kann, sondern damit wir etwas lernen, damit wir zum Nachdenken kommen. Und Hesekiel gibt eine interessante Antwort. Er sagt, o Herr Gott, du weißt es. Richtig, Gott weiß es. Gott weiß, was er tun wird, was er kann. Gott hat Pläne. Herr, du weißt es. Du kennst alle meine Versuche, meine Kämpfe, meine Bemühungen, mein Scheitern. Und vielleicht auch meine Verzweiflung. Gott kann. Er ist allmächtig. Er kann. Aber die Frage, die gläubige Menschen meistens beschäftigt, ist nicht, ob Gott kann. Die Frage ist, ob Gott will. Will er auch in meiner Situation? Heute Morgen möchte ich dir sagen, ja, Gott will. 100%. Aber wie? Gute Frage. Richtige Frage. Schwankend vielleicht zwischen Hoffnung und Entmutigung. Die Antwort ist, Herr, du weißt es. Wir brauchen Gott nicht aufzuklären. Auch Gott sieht, dass Tod tot ist. Und auch er sieht den Friedhof. Wir brauchen ihn nicht zu belehren. Wir müssen lernen, ihm zuzuhören. Viele sagen, Herr, hier ist mein Plan, meine Vorstellungen. Und ich möchte gern, dass du das segnest. Gib mir deinen Segen dazu. Manchmal komme ich zu Leuten mit Eheproblemen und da sieht's aus wie ein Friedhof. Tote Knochen. Und ich nehme jetzt das Beispiel für Ehe, weil es sich sehr gut eignet, überhaupt für Beziehungen. Und die Frage, die dann natürlich ganz wichtig wird, ist, gibt es Hoffnung? Gibt es eine Chance? Kann es wieder gut werden? Und die zweite Frage ist, wollen wir uns diese Chance geben? Ich habe erlebt, dass es Hilfe gibt. In einem Fall ist das wirklich so ähnlich wie in Hollywood gelaufen. Die Scheidung lief schon und der Scheidungstermin war angesetzt beim Gericht. Und da haben die beiden sich getroffen und bei ihm war inzwischen etwas passiert. Also er kam auch in Kontakt mit Glauben und bei ihm sind wichtige Prozesse abgelaufen. Und dann hat er sie tatsächlich vor dem Scheidungsrichter angefleht, dass sie es noch einmal miteinander probieren und sich diese Chance geben. Und sie hat eingewilligt und es hat funktioniert. Wenn ich zu manchen komme in die Beratung, dann stelle ich fest, einige wollen nicht meinen Glauben haben oder hören, dass es eine Chance gibt. Sie wollen meinen Segen für ihre Trennung haben. Sie wollen gern meine Absolution haben, um sich neu orientieren zu können. Sie wollen, dass ich von Gottes Vergebung und Liebe rede, obwohl sie vielleicht selbst nicht bereit sind, dem anderen eine Chance zu geben. Manche wollen gar keine Auferstehung, sondern nur ein paar andere Knochen, von denen sie glauben, dass sie besser zu ihnen passen. Ich möchte nicht falsch verstanden werden. Kann Gott dir vergeben? Ja, natürlich, 100%. Aber die andere wichtige Frage ist doch auch, kann Gott dich verändern? Kann er dich neu beleben? Wollen wir Gottes Plan oder unseren eigenen toten Knochenplan? Mein erster Punkt heute Morgen, den Gott uns gibt aus der Botschaft von Hesekiel ist, es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung für dich. Der Gott, der das Unmögliche möglich macht, gibt Hoffnung. Du brauchst ein Wunder, mehrere Wunder. Okay, Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern des Lebens. Es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung für dich, wenn du auf Gott hörst und in seinen Plan einsteigst. Also zeige Gott deinen Friedhof. Und dann sag ihm, Herr, du weißt wie. Was ist dein Plan? Was soll ich tun? Denn Gottes Plan macht immer Sinn. Und wie geht's weiter? Wie geht's weiter? Der zweite Punkt heißt, höre auf Gottes Wort von ganzem Herzen. Gott sagt Hesekiel nicht, er soll die toten Knochen zusammensammeln und zusammensetzen. Oder ein bisschen Wasser draufgießen, damit sie nicht mehr so trocken sind. Er sagt ihnen auch nicht, binde die zusammen, ja, ordne die ein bisschen und dann mach ein paar Fäden dran und dann kann man da so wie eine Marionette. Er sagt ihm, predige, sage diesen toten Knochen das Wort Gottes. Sage ihnen, was ich Gott ihnen zu sagen habe. Ich will Lebensatem in sie geben. Ich will sie neu beleben. Ein frischer Wind soll durch ihr Leben gehen. Ich will ihnen Sehnen und Muskeln geben, neue Kraft. Ich will ihnen Fleisch darauf geben, sie wiederherstellen. Ich will sie zum Leben erwecken. Und das kann er ja. Er gibt Leben. Er rückt zurecht und zusammen. Er füllt mit seinem Lebensgeist. Er macht uns wahrhaft zu Gemeinde und zu Gemeinschaft. Es ist seine Kraft und nicht einfach nur menschliche Versuche und Bemühungen, die Leben schaffen. Wir können nicht bekehren, wir können auch keine Erweckung schaffen. Aber Gott, es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung für dich. Höre auf Gott und sein Wort von ganzem Herzen. Was soll Hesekiel predigen? Vers 4. Ihr toten Knochen, höret Gottes Wort. Ich will. Gott bringt Leben durch seinen Geist in tote Herzen, in tote Ehen, in tote Gemeinden, in Menschen, die sich selbst aufgegeben haben. Es ist nötig, dass wir sein Wort, seine Pläne, seine Absichten hören und dann handeln. Das bringt Ergebnisse. Er sagt hier, ihr werdet erfahren durch meine Macht, dass ich der Herr bin, dass ich etwas bewege. Was tut der Heilige Geist durch das Wort Gottes zuerst? Was geschieht, wenn wir von ganzem Herzen hören? Es rauscht. Es rauscht, es tut sich was und die toten Knochen rücken zusammen in dem Text. Es wird geordnet, es wird in Ordnung gebracht, es kommt zusammen, was zusammengehört, es wächst Fleisch und Sehnen. Gott bewegt etwas. Gott bewegt etwas in uns und bei uns. Neue Vorsätze werden vielleicht gefasst, neue Entscheidungen getroffen. Bemühungen, ordnen, aufräumen, vielleicht versöhnen oder bekennen. Vor einigen Jahren habe ich eine E-Mail bekommen mit einer interessanten Überschrift und das möchte ich euch gerne vorlesen. Die E-Mail hat mich sehr neugierig gemacht. Die Überschrift hieß Vergebung. Hallo Jens, ich hoffe, das ist die richtige Adresse, zumindest ist es hier in Norddeutschland für alle Prediger so. Du bist sicher erstaunt über eine E-Mail von mir. Ich will dir erklären, warum ich mich melde. Vor einigen Jahren gab es in meinem Leben eine Situation, in der ich mir fest vornahm, sollte ich es überleben, alle Dinge in meinem Leben zu bereinigen. Das habe ich bisher soweit auch getan. Bei dir fehlte mir bis heute der Mut. Ich habe große Angst, alte Wunden neu aufzureißen. Möchte niemandem wehtun. Aber es ist mir sehr wichtig, auch mit dir Frieden zu schließen. Ich habe dir vor vielen Jahren sehr wehgetan. War feige, unreif, naiv und unehrlich. Dabei bist du der Mensch gewesen, dem ich niemals wehtun wollte und der mir in meinem Leben von allem am freundlichsten begegnet ist. All die Jahre habe ich es gewusst und wusste nicht, wie ich es wieder gut machen könnte. Heute möchte ich dich um Verzeihung bitten. Geschehenes kann ich nicht ungeschehen machen, aber ich möchte dir mitteilen, dass ich mir sehr wohl bewusst bin über den Kummer und das Leid, das ich dir bereitet habe. Wisst ihr, was das Seltsame an diesem Brief ist, an dieser E-Mail? Das war über 20 Jahre her. Über 20 Jahre hat ein Mensch sich gequält. Über 20 Jahre das mit sich herumgeschleppt. Ich habe dieser Person Folgendes geschrieben. Es ist alles vergeben. Lieber X. Es ist in Ordnung. Gott vergibt dir und ich habe dir auch vergeben. Du bist frei. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du glücklich wirst. Gott segne dich. Liebe Grüße, Jens. Dann hat sie mir zurückgeschrieben: Hallo Jens. So schnell hatte ich nicht mit Antwort gerechnet. Ich habe gar nicht damit gerechnet. Umso mehr freue ich mich. Ich danke dir von Herzen, mir fehlen die Worte. Auch ich wünsche dir Gottes Segen und sende dir viele liebe Grüße. Meine lieben Geschwister, meine Gemeinde, man muss nicht 20 Jahre warten, damit Dinge miteinander wieder gut werden können. Wir sitzen hier jeden Sabbat zusammen. Wir hören das Wort Gottes. Wir predigen die Botschaft von der Versöhnung durch Jesus Christus. Wir sind Brüder und Schwestern. Und darum können wir aufeinander zugehen. Und wir können einander Vergebung zusprechen. Wir können auch, wenn es sein muss, uns mal entschuldigen. Und wir können Dinge ordnen und wieder gut sein. Wir haben den Vorteil, dass wir Jesus kennen. Und mein Herzenswunsch ist, diese Person hat mir geschrieben, ich habe nicht so schnell damit gerechnet. Ich habe gar nicht damit gerechnet. Ist das nicht auch erschreckend? Ich hätte ihr schon viel früher vergeben und hatte ihr vergeben. Diese Person hat mich wirklich sehr verletzt. Aber es macht gar keinen Sinn, das auf Dauer irgendwie festzuhalten. Oder Bitterkeit im Herzen zu nähren oder zu bewahren. Und darum, weil ein Problem in Gemeinden von heute und in Ehen diese Uneinheit ist, dieser Mangel an Einheit, weil so viel ungeordnet ist, lose und verstreut, warum hat das Wort Gottes oft so wenig Wirkung? Gläubige können Gottes Wort hören, aber zu wenig auf Gottes Wort achten. Sie rücken nicht zusammen. Es ist so wichtig, zu versöhnen, zu einigen, in Ordnung zu bringen, zusammenzustehen. Wieder gut machen, wieder gut sein. Nicht nur Gottes Wort hören und danach vergessen, sondern es anwenden. Höre auf Gottes Wort von ganzem Herzen. Und wenn es etwas in deinem Leben gibt, was Gott bewegt und was zu ordnen ist, möchte ich dich heute Morgen bitten, ordne es. Wenn es etwas zu versöhnen gibt, tu es. Wenn es um Entschuldigung zu bitten gibt, dann tu es. Nachzugeben, zugeben, jemanden freigeben, etwas Versäumtes nachzuholen, sich einbringen, sich einordnen, vielleicht auch unterordnen. Wenn es so etwas gibt, tu's. Schleppe dich nicht mit Lasten rum, für die der Herr Jesus kam, dass wir sie loshaben können. Rückt zusammen, lass die Knochen nicht noch trockener werden und vielleicht staubtrocken. Tue, was du tun sollst, und Gott wird mit dir sein. Ordne Prioritäten, rück zusammen als Ehepartner, als Familie und als Gemeinde. Bewegt Gott etwas in deinem Herzen und bewegt sich etwas, dann handle danach. Hesekiel sagt, und ich will. Ich will, ich, der Herr, will. Epheser 5, Vers 14 heißt es, darum heißt es, wache auf, der du schläfst, und stehe auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Nun kann jemand sagen, das kennen wir schon. Wir haben es oft gehört, wir haben es vielleicht auch öfter versucht. Aber ist es nicht so, dass oft auch Dinge knochentrocken bleiben? Dass es nicht anhält? Und die Antwort ist richtig. Und darum ist die dritte Szene in unserem Bericht bei Hesekiel so wichtig. Hesekiel predigt und es tut sich etwas, aber die Wirkung ist sehr begrenzt. Die Knochen fangen an zusammenzurücken. Es entsteht Aktivität, Aktionen, aber kein Leben. Das Wort allein reicht nicht aus. Und vielleicht könnte man ja auch sagen, die Geschichte vieler Kirchen oder Gemeinden ist manchmal Aktivität, Aktionen. Aber das allein ist noch kein Leben, kein geistgewirktes Leben. Der Gemeinde in Sardes sagt Jesus in Offenbarung 3, Vers 1, du hast den Ruf, dass du lebendig bist. Ich kenne deine Werke. Das sind also Aktionen da, Werke. Aber du bist tot. Also, es geschieht etwas und doch sind die Knochen immer noch tot in unserem Bericht. Wir sind tot und wir bleiben tot ohne diesen Lebensgeist, den Geist Gottes, der das Leben gibt. Jesus hat seine Jünger nach der Auferstehung, da hatten die alle Wahrheit. Sie wussten sogar jetzt, dass er lebt, dass er auferstanden ist. Da hat er sie angehaucht und hat gesagt, nehmt hin den Heiligen Geist. Der sagte zu ihnen, betet, betet um diesen Geist, dass er euch erfüllt und euch gebraucht. Das ist, was ihr braucht. Knochentrockener Glaube, knochentrockener Adventismus. Kann es so etwas geben? Ohne Saft und Kraft? Also, wir wollen uns nicht einfach nur mit Aktionen oder Bemühungen zufrieden geben, als Zeichen für Leben. Es rauscht und manches mag sich ordnen. Es tut sich was. Das ist gut. Aber Bemühungen zum Beispiel, ein Christ zu sein, ist gut, aber ist noch keine Bekehrung. Wir sind ohne diesen Heiligen Geist, ohne das göttliche Leben. Und je schneller und tiefer wir das verstehen, umso besser. Was ist eine Windmühle ohne Wind? Eine Lampe ohne Strom? Ein Christ ohne die Kraft des Heiligen Geistes? Es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung für dich. Darum heißt unser dritter Punkt, bete um den Heiligen Geist, bis du mit Leben erfüllt bist. Gott sagt zu Hesekiel, rufe den Geist des Lebens an. Von den vier Himmelsrichtungen. Er meint damit alle Himmelsrichtungen, die Fülle, nicht nur aus einer Richtung. Und Hesekiel fleht den Geist Gottes an, das Wunder der Neuschöpfung zu tun. Was Predigen allein nicht erreichen kann, bewirkt das Gebet um den lebensschaffenden Geist. Wie heißt es in Jesaja? Ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre. Ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen und meinen Segen auf deine Nachkommen. Ich möchte euch wieder ein Beispiel geben. Eines Tages war ich in einem früheren Bezirk bei jemand, dessen Kinder nicht in der Gemeinde sind, genauer genommen eins. Dieses Kind lebte sogar zusammen im gleichen Haus. Aber der Sohn sprach nicht mehr mit dem Vater. Der hat ihn einfach ignoriert. Neben anderen Dingen, die der Vater versuchen konnte, war mir wichtig, weil ich wusste, dass es andere in der Gemeinde gibt, die auch Sorgen um ihre Kinder haben, die nicht mehr da sind. Und ich habe ihm gesagt, tut euch doch zusammen, ihr, die ihr das gleiche Problem habt, die wohnten sogar im gleichen Ort, und betet miteinander für eure Kinder, dass Gott etwas bewegt. Ihr müsst euch ja auch nicht voreinander schämen, ihr habt das gleiche Problem. Und jetzt kommt wieder etwas, was ich nicht verstehe. Sie haben es nie getan. Ich weiß nicht, warum sie es nicht getan haben. Sie haben es nicht getan. Vielleicht haben sie sich zu sehr geschämt, das mit anderen zu machen und das anzusprechen, was auch immer. Wir können viel reden. Wir können viele Predigten hören. Wir können sagen, dass das Gebet wichtig ist. Wenn wir es nicht tun und wenn wir uns nicht zusammentun und uns vereinigen, wird es uns wenig nützen. Ich hätte es mir so gewünscht, weil ich fest daran glaube, wenn man ehrlich betet, nicht nur formal. Und diese Eltern hatten ja einen ehrlichen Wunsch, davon gehe ich aus, dass ihre Kinder Gott erleben, in die Gemeinde zurückkehren. Was ist naheliegender, als dass man zusammen betet, das miteinander teilt und darauf wartet, dass Gott etwas bewegt, was man vielleicht selbst nicht mehr bewegen kann. Gottes Geist bringt Leben, echtes Leben. Er schafft Bekehrungen, immer wieder. Er schafft tiefe Liebe und Erneuerung. Denn wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit, sagt Paulus. Ein chinesischer Christ hat ein einfaches Gebet geschrieben, das berühmt geworden ist. Und ich möchte es euch vorlesen. Er sagte: Herr, erwecke deine Gemeinde und fange bei mir an. Und wir könnten das übertragen. Herr, erwecke meine Ehe und fange bei mir an. Herr, erwecke meine Kinder wieder zum Leben, die dich nicht kennen, und fange bei mir an. Es gibt Hoffnung für dich. Bete um den Heiligen Geist, bis du mit Leben erfüllt bist. In Vers 10 heißt es: Und sie wurden lebendig und stellten sich auf ihre Füße ein sehr großes Heer. Wenn du Gott gehörst, dann gehörst du dem Heiligen Geist. Er ist in deinem Leben da. Und was er möchte, ist dein Leben ausfüllen und es zum Segen machen, auch für andere Menschen. Möge er unsere Herzen erfüllen. Wie hat sich diese Prophezeiung erfüllt, die Hesekiel hier in Bezug auf das Volk Israel gibt? Die Rückkehr aus Babylon hat tatsächlich stattgefunden. Der Perserkönig Kyros hat einen Befehl erlassen, dass sie alle zurückkehren können in ihre Heimat. Alle hätten wie eine große Armee zurückkehren können. Und wenn ich sage hätte, dann ist das Konjunktiv, Möglichkeitsform. Es war allen ermöglicht. Es gab drei große Wellen der Rückkehr nach Jerusalem. Ein ganzer Teil kehrte nie zurück. Warum? Sie hatten in Persien inzwischen sich gut angesiedelt. Sie hatten Häuser gebaut, schöne Gärten, ihre Familien. Sie hatten ein gutes Leben in Persien. Und sie sagten sich: Warum soll ich zurückkehren in das zerstörte Jerusalem? Die zurückblieben, haben dann nachher diese Schwierigkeiten, die wir im Buch Esther beschrieben haben. Das betrifft die zurückgebliebenen Juden im Perserreich. Die Geschichte mit Esther, Haman und Mardochai. Ja. Sie betrifft diese zurückgebliebenen Juden. Keiner muss zurückbleiben. Wenn Gott etwas bewegen will, dann will er das immer für alle tun. Der Heilige Geist möchte über alles Fleisch ausgegossen werden. Es gibt Hoffnung, denn Gott, der die Toten lebendig macht, da sah Hesekiel in seiner Vision nicht einige von diesen Knochen auferstehen. Er sah alle auferstehen und wie eine große Armee marschieren. Alle standen auf. Und ich bete, dass wir alle gesegnet werden und dass der Geist Gottes all unsere Herzen erfüllt. Und nicht nur unsere Gemeinde, unseren Bezirk, unsere Kirche in Deutschland, unsere Kirche weltweit. Warum nicht? Ach, dass der Heilige Geist kommt und jeden von uns berührt, dass Dinge neu geordnet werden und dass er neues Leben schenkt. Amen.